Zwischen Willingen und Edersee, der Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit Menschen und Geschichten aus Waldeck-Frankenberg.
Man arbeitet an der Natur, man arbeitet mit Tieren, man steckt zum Beispiel die Saat in den Boden und kann das ganze Jahr über beobachten, wie die Pflanze gedeiht und was daraus wird.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des WLZ-Podcasts. Ich bin Steffi Rösner und ich bin heute zu Besuch auf dem Hof der Familie Bornemann in Diemelsee-Rehnecke. Hallo Tim und Steffen. Tim, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Heute Morgen, ja, wir fangen jeden Morgen um 5:30 an, stehen auf und gehen dann in den Stall.
Und dann müssen die Kühe gemolken werden?
Ja, Kühe melken wir mit Roboter. Das heißt, wir melken 24 Stunden am Tag. Aber wir fangen halt morgens um 5:30 dann an, versorgen die Kälber, machen die Liegeboxen und treiben die Kühe vor, die von selber nicht in den Roboter gehen.
Alles funktioniert dann doch noch nicht automatisch.
Ja, genau.
Wäre das wünschenswert?
Ja, also es gibt schon viele Sachen, die automatisch funktionieren könnten. Aber man muss ja trotzdem immer bei den Tieren gucken. Also das menschliche Auge muss ja trotzdem immer da sein.
Und wann hast du zuletzt mal ausgeschlafen morgens?
Also wir machen das eigentlich in der Regel so, dass wir alle 2 Wochen enden, hat dann der eine oder der andere dann mal frei. Das gibt schon so einen Plan.
Oh ja, okay. Ihr teilt euch die Arbeit auf. Hat auch jeder mal Urlaub? Könnt ihr mal Urlaub machen?
Ja, wir können schon Urlaub machen, das ist kein Problem. Im Sommer, klar, wenn dann Ernte ist, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber über Winter oder so ist das kein Thema.
Und das stört euch nicht, wenn Kumpels vielleicht im Sommer am Diemelsee liegen, baden gehen und ihr gerade an den schönsten, heißesten Sommertagen schuften müsst?
Wir kennen das ja nicht anders eigentlich. Wir sind ja von früher auf das schon so gewöhnt. Und ja, wir leben das halt auch. Also von uns will das gar keiner am Diemelsee liegen, wenn Ernte ist. Also
okay.
Ja, das können wir nicht.
Tim, du bist jetzt 30 Jahre alt und hast eine eigene Familie. Hast auch ein Kind, einen Sohn oder Tochter?
Ein Mädel, kleine Emma.
Und wie alt ist die?
10 Monate.
Ah ja, also die fährt noch nicht mit dem Trampeltrecker hier rum.
Nee, das dauert noch ein bisschen.
Das habt ihr vermutlich gemacht als Kinder. Und das stelle ich mir so vor, habt ihr im Stroh gespielt und Kälber gefüttert. Hattet ihr da die große Freiheit gespürt oder habt ihr schon schnell gemerkt, oh, das ist mit einer großen Verantwortung verbunden, wir müssen das später mal übernehmen? Steffen?
Also eigentlich eher mit einer großen Freiheit, also gezwungen oder so dazu, hat uns ja niemand das zu übernehmen, das ist ja der eigene Wille. Und das kommt dann irgendwie von einem selbst heraus, weil, also für mich stand es zum Beispiel schon früh klar, für mich war das gar keine Frage, was willst du später werden? Das stand für mich irgendwie schon fest und hat sich auch früh schon so rauskristallisiert. Er hat zum Beispiel eher mit dem Trampeltrecker gespielt und ich war schon im Stall bei den Kühen und habe da irgendwie meine Lieblingskuh geputzt oder so. Mhm. Und da wusste man schon irgendwie, in welche Richtung es geht. Wir haben jetzt auch nicht das Problem, dass wir sonntags sagen, oh, morgens Montag müssen wir wieder arbeiten.
Ja.
Also,
weil Sonntag auch ein Arbeitstag ist.
Ja, oder auch, weil man freut sich irgendwie da drauf. Man macht ja was für sich selber auch irgendwie. Man baut sich ja was auf. Und dann hat man, denke ich mal, eine ganz andere Motivation wie an einem anderen Job vielleicht.
Mhm. Das heißt, du hast gesagt, das stand für dich schon früh fest. Du bist jetzt 25 Jahre alt. Hast auch mal was anderes gemacht beruflich?
Nee, also ich habe, klar, in der Realschule habe ich gemacht. In der Schule musste man ja 2 Praktikums machen. Und das eine Praktikum habe ich auch im landwirtschaftlichen Betrieb gemacht, das eine beim Gartenlandschaftsbau. Aber ja, war für mich eigentlich keine Frage. Das, also dann nach der Schule gleich Ausbildung und dann noch meine Technikerschule und ja.
Mhm. Aber die Eltern sind noch mit im Betrieb und jetzt seid ihr zu viert? Oder wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
Ja, genau, wir sind eigentlich zu viert. Also meistens ist es so einfach, oder es ist eigentlich irgendwie so aufgeteilt, dass ich und meine Mutter hauptsächlich so uns um die Kühe kümmern. Mhm. Und ja, mein Bruder und mein Vater sind dann mehr so für die Außenwirtschaft und für das Lohnunternehmen so mit zuständig und ja, für die Schweinemast.
Mhm. Also ihr habt einen großen Betrieb mit Milchviehhaltung, mit Schweinemast und Lohnunternehmen ist das. Vielleicht, Tim, kannst du noch mal kurz schildern, was es damit genau auf sich hat?
Ja, das ist halt immer so stets gewachsen. Ja, wir fahren halt Gülle für andere Berufskollegen, weil die Technik kann sich nicht mehr jeder leisten und wir haben so und bieten sie dann für andere an. Mähdreschern für andere oder machen auch für diverse Milchviehbetriebe, die einfach keine Zeit mehr haben, den Ackerbau mit.
Das klingt jetzt so, als hättet ihr die Arbeit schon auch strukturiert aufgeteilt, sodass es dann nicht so leicht zu Konflikten kommen kann. Oder gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten oder ja, kommt ihr euch mal in die Quere im Alltag?
Ja, wir kommen uns auch mal in die Quere, aber eigentlich ja nie so richtig. Also das Schöne ist ja schon, dass er, sage ich mal, der Kuhmann ist und ich das andere mache. Wenn zwei Leute gleichzeitig Trecker fahren wollen oder zwei Leute die Kühe gerne machen wollen, dann ist das schon schwierig.
Mhm. Habt ihr euch auch als Kinder immer schon ganz gut verstanden, als Brüder? Und habt euch auch mal schön an die Köpfe gekriegt?
Ich glaube ganz normal, wie das bei Geschwistern so ist, aber jetzt nicht außergewöhnlich. Also
und habt da immer wieder Wege gefunden, euch zu vertragen.
Ja, genau. Spricht man mal einen halben Tag nicht miteinander, dann geht das wieder.
Wer die Berichterstattung in den vergangenen Jahren über die Landwirtschaft verfolgt hat, der könnte ja meinen, dass Bauern allgemein eher zu bedauern sind. Wenn ich das jetzt so sage, wie würdet ihr dem widersprechen, Tim?
Ja, warum bedauern? Eigentlich ist ja ein Landwirt ein schöner Beruf. Man arbeitet an der Natur, man arbeitet mit Tieren. Man steckt zum Beispiel die Saat in den Boden und kann das ganze Jahr über beobachten, wie die Pflanze gedeiht und was daraus wird. Und freut sich dann bei der Ernte, was daraus geworden ist. Und so ist das ja bei den Tieren auch. Man kommt das kleine Kälbchen und dann kann ich sehen, wie es wächst. Wir brauchen eigentlich nicht bedauert werden, finde ich.
Das ist auch eure Motivation, etwas wachsen zu sehen, das Produkt am Ende zu sehen. Nichtsdestotrotz schwanken ja die Preise sehr stark für die landwirtschaftlichen Produkte. Das kann ja manchmal auch nervenaufreibend sein. Vor allem ist man auch den äußeren Bedingungen ja ausgeliefert, was das Wetter betrifft. Wie geht ihr damit um, Steffen?
Ja, wie sollen wir groß damit umgehen? Wir können es ja eh nicht ändern. Also wir müssen es ja nur so nehmen, wie es kommt und irgendwie das Beste daraus machen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Beim Wetter jetzt zumindest. Ja, und bei der Marktlage ist es leider auch so, dass wir die Preise ja für unsere Produkte vorgeschrieben kriegen. Also wir können ja nicht selber sagen, wir möchten das für den Liter Milch haben oder wir brauchen das. Das gibt uns der Handel vor und damit müssen wir dann irgendwie arbeiten. Das ist ja manchmal nicht so einfach.
Gibt es dann die Möglichkeit, in guten Jahren Rücklagen zu bilden für schlechtere Jahre?
Muss man machen, sollte man tun.
Auch wenn es eine gute Ernte gibt, könnt ihr dann Futter vorhalten und auf Lager?
Genau, weil man weiß ja nie, was das nächste Jahr bringt. Ne? Gibt es eine Dürre, dann haben wir wenig Futter da für die Tiere nächstes Jahr. Deshalb sollte man immer ein bisschen Vorrat haben.
Und vielleicht könnt ihr kurz beschreiben, wie das in den Dürrejahren gewesen ist, als dann tatsächlich das Futter auch für die Kühe knapp wurde?
Ja, hier ging es eigentlich noch, da wir immer Passivregen hatten. Also wir hatten dann nie viel Futter, aber wir sind in Klage gekommen. Und wenn nicht, kann man ja schon noch irgendwo was zukaufen. Also das gibt schon die Möglichkeiten.
War nie besonders ernst geworden, die Situation?
Klar gibt es andere Betriebe, die vielleicht nicht so flächenstark sind oder sowas, die relativ wenig Fläche für hohe Viehzahlen haben. Da ist das dann schon anders, aber wir waren da eigentlich relativ gut aufgestellt.
Und trotzdem sind die Landwirte im Moment oder in den vergangenen Wochen am Protestieren gewesen. Zuletzt sind sie auch mit den Traktoren nach Brüssel gefahren. Da kam es sogar mal zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Verfolgt ihr das oder habt ihr da so auch mitgemacht bei den Protesten?
Also natürlich verfolgt man das irgendwie und kriegt es ja auch mit. Wir haben da, wo das in Korbach zum Beispiel war, auf der Hauer das Treffen oder die Demo, da waren wir auch dabei. Aber mit nach Brüssel gefahren sind wir jetzt nicht, weil man muss es ja auch immer arbeitsmäßig geschafft kriegen. Nach Brüssel ist man ja auch nicht mal eben gefahren. Und ja, also eigentlich, ob wir jetzt diese Demonstration gerechtfertigt sehen, ja natürlich irgendwo. Aber das mit dem Agrardiesel war jetzt zum Beispiel ja nur eine Sache noch, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es sind ja so viele Auflagen geworden in den letzten Jahren, wo man nicht so richtig, also wo die Logik dahinter oder der Sinn dahinter einfach nicht da ist, weil ja, das ist gefühlt irgendwie bei den Haaren herbeigezogen manchmal teilweise und ja, irgendwann ist dann einfach mal genug.
Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen, was erscheint dir überflüssig?
Naja, also klar, zum Beispiel auch das mit dem Agrardiesel, dass wir jetzt hier das Geld streichen und für andere Sachen ausgeben wollen, wo man dann schon hinterfragen muss, wie wichtig das jetzt nun wirklich ist.
Zum Beispiel?
Man hat es ja in den Medien dann jetzt mal so mitgekriegt, dass wir 330 Milliarden für den Radwegebau in Peru oder sowas spenden. Da fragen wir uns hier schon, wofür und warum. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, genug eigene Probleme. Und es betrifft ja aktuell nicht mehr die Landwirtschaft. Das ist ja alles. Die Lkw-Maut steigt, die Handwerker haben die Probleme. Es wird ja gerade alles vor die Wand gefahren.
Das ist eure Meinung dazu. Ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden und habe eigentlich erlebt, dass die Auflagen immer mehr geworden sind und dass immer mehr Bürokratie eingezogen ist und immer mehr dokumentiert werden musste. Vielleicht könnt ihr mal ein Beispiel nennen, was ihr alles dokumentieren müsst.
Naja, also wenn ich jetzt mal für die Milchkühe sprechen kann, also wir müssen dokumentieren, welche Kuh hat jetzt welches Kalb bekommen, wann ist es geboren, das braucht eine Nummer, die Kuh hat eine Nummer in so einer großen Datenbank. Dann müssen wir zum Beispiel, wenn der Tierarzt kommt, müssen wir immer irgendwelche Belege haben für Medikamente oder Behandlungen, die jetzt ein Tier braucht. Dann müssen wir die ganzen Lieferscheine von irgendwelchen Futtermitteln, die wir bekommen, aufbewahren. Da kommen dann auch Kontrollen und kontrollieren das, ob wir das wirklich alles so machen. Also wenn wir jetzt ein Tier verkaufen, dann müssen dabei unterschiedlichste Bescheinigungen sein, dass der Betrieb seuchenfrei ist, dass das Tier darauf getestet wurde und dann der Pass quasi, der Personalausweis von dem Tier auch. Und das muss auch alles möglichst schnell wieder am Computer eingegeben werden, wenn jetzt ein Tier den Betrieb verlassen hat oder ein Tier dazugekommen ist. Das muss alles innerhalb von kürzester Zeit gemeldet sein.
Ergibt es eurer Ansicht nach Sinn oder was davon ist eurer Ansicht nach überflüssig?
Dass jedes Tier seine Identifikation hat und auch aus solchen technischen Gründen macht das natürlich schon Sinn. Aber so andere Dinge wie zum Beispiel, dass wir die ganzen Lieferscheine von den Futtermitteln alle brauchen und diverse Bescheinigungen, das ist manchmal schon
etwas
übertrieben. Ja, genau.
Nimmt viel Zeit in Anspruch.
Ja, oder zum Beispiel noch, wir müssen im Sommer bei unserer Molkerei dokumentieren, welche Tiere auf Weiden laufen, welche Tiere wo auf Weiden laufen, wann sie da hingekommen sind, wann sie wieder da wegkommen oder auf eine andere Weide kommen, damit das alles eine Nachverfolgbarkeit haben, dass unsere Tiere wirklich auch auf die Weide gehen können. Und das ist dann zum Beispiel etwas, wo ich, da dauert der Papierkram manchmal länger, wie das Tiere von einer Weide zur nächsten bringen.
Ärgert dich das sehr?
Natürlich regt man sich darüber auf, aber es ist leider ja auch etwas, was man nicht ändern kann. Also ich denke immer, wenn man sich zu viel über irgendwas aufregt, dann macht man sich ja nur selber dabei irgendwie kaputt. Also
weil du den Beruf gerne machst, nimmst du es einfach in Kauf.
Genau, richtig.
Und würdest dir aber wünschen, dass die Regierung sich dafür stark macht, dass es weniger Bürokratie gibt oder mehr Unterstützung? Oder in welcher Form sollte es mehr Unterstützung geben, Tim?
Ja, genau, in dieser Bürokratie-Sache schon. Das ist ja, also wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, teilweise flächentechnisch bezogen, da müssen wir ja auch viel aufschreiben und sowas, das ist ja auch alles richtig, aber es ist zum Beispiel so schlimm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Gülle fahren, dann müssen wir das binnen von 2 Tagen gemeldet haben. Und wenn wir das nicht gemacht haben und dann eine Kontrolle kriegen, dann kriegen wir Ärger. Jetzt ist das teilweise schon so schlimm, dass von oben dann, also das hatten wir letztes Jahr mal, wurden Bilder gemacht, wie wir Gülle gefahren haben. Und dann wurde das dann mit dem Datum verglichen. Beim Berufskollegen hat das dann nicht so ganz übereingestimmt und dann ist dann gleich Ärger gegeben. Ja, das sind so Sachen, das ist dann schon ein bisschen viel.
Ihr wünscht euch weniger Bürokratie, weniger Kontrollen, aber auch Subventionen vom Staat. Wie passt das zusammen?
Naja, die Subventionen vom Staat, eigentlich könnten wir oder würden wir ja auch darauf verzichten. Dann bräuchten wir halt ein bisschen höhere Preise oder Erlöse für unsere Produkte. Das Problem ist dann, der Verbraucher im Supermarkt kann es dann nicht mehr bezahlen, weil die werden ja dann auch teurer und sind ja so schon unheimlich teurer. So ist es.
Also die Lebensmittelpreise sind teuer, beziehungsweise sonst würde der Verbraucher vielleicht schauen, dass er Fleisch und andere Nahrungsmittel aus dem Ausland bezieht, was billiger ist?
Oder? Ja, weil aus dem Ausland, eigentlich bräuchten wir einen Standard, einen weltweiten Standard für alle Landwirte. Wir in Deutschland haben die höchsten Auflagen und die teuersten Produktionskosten, und die aus dem Ausland halt nicht.
Die können halt leichter billigere Lebensmittel auf den Markt bringen. Und in solchen Lagen oder Situationen, wo halt bei vielen das Portemonnaie ein bisschen leerer ist, dann ist ja logisch, zu welchen Lebensmitteln gegriffen wird, zu den günstigeren. Mhm. Und das ist dann natürlich, wenn wir ans Klima denken, also hier in Deutschland wird so klimafreundlich produziert wie sonst nirgendwo, mhm, die Lebensmittel. Und dann müssen wir eigentlich das unterstützen und nicht unterstützen, dass billige Lebensmittel vom Ausland ins Inland kommen.
Ja.
Ist ja auch so, da drüben überall werden die Urwälder abgeholzt, um Ackerländer rauszumachen, um Soja anzubauen für Nahrungsmittel. Und wir hier in Deutschland sollen 4% vom fruchtbaren Boden stilllegen und keine Nahrung mehr drauf produzieren. Aber die Weltbevölkerung steigt. Wir gehen auf 9 Milliarden Menschen zu. Passt ja eigentlich alles nicht so ganz zusammen. Mhm. Also das stört uns schon sehr.
Das sind dicke Bretter, die man da bohren müsste. Da sind wahrscheinlich der Regierung in Deutschland auch die Hände gebunden, könnte ich mir vorstellen. Die können jetzt nicht, ja, bewirken, dass die ganze Welt da an einem Strang zieht, womöglich, ne? Welche Stellschrauben hat denn die Regierung in Deutschland aus eurer Sicht?
Schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Aber so auf jeden Fall sollten sie versuchen, ja, die heimische Landwirtschaft, die hier stattfindet, zu stärken, dass die Betriebe, ich sage mir jetzt mal einfach, Planungssicherheit haben und erhalten werden können, sich weiter zu entwickeln und auch weiter wettbewerbsfähig zu produzieren, dass die Inland- oder die Landwirtschaft, die hier im Land ist, halt so stark bleibt, dass sie der Konkurrenz aus dem Ausland gleich halt, gleich schaffen kann. Und ansonsten, ja, müsste theoretisch EU-weit diese Auflagen sein, dass die Landwirte in um uns herum, die Lebensmittel nach uns importieren, dieselben Auflagen haben und damit auch dieselben Produktionskosten.
In England kommen die Bauern jetzt ohne EU-Subventionen aus. Stattdessen fördert der Staat Landwirte, die einen Teil der Flächen auch mit Naturschutzmaßnahmen bewirtschaften oder bepflanzen mit Blumen und so weiter. Ja, wäre das möglicherweise ein Modell?
Ja, das ist natürlich wahrscheinlich ökologisch gesehen auch gut. Aber wie Tim eben schon sagte, wir wollen ja alle ernährt werden. Und von einer Blumenwiese geht es halt leider nicht. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie die Versorgung in England jetzt genau läuft, aber wir müssen ja versuchen, unsere Lebensmittel vor Ort zu produzieren und nicht aus Übersee oder weiß ich nicht woher zu bekommen.
Wie steht ihr zur ökologischen Landwirtschaft? Denkt ihr, dass mit Bio eben nicht alle ernährt werden könnten?
Tim? Ich würde schon sagen, ja. Also den Minderertrag, den hat man ja schon. Und ich glaube, das könnte schon ein Problem werden, wenn wir jetzt alle ökologisch wirtschaften. Klar gibt es auch viele gute Ökobetriebe und auch vielen guten Standorten. Aber ja, gerade wir hier haben auch so einen Standort mit vielleicht nicht so ganz guten Böden. Mhm. Und da ist das mit dem ökologischen Wirtschaften schon eher schwierig.
Und da wäre der Ertrag halbiert ungefähr? Oder wie
ja,
wäre das?
Ja, auf jeden Fall halbiert, ja.
Das heißt, es wäre weniger, ja, würde weniger geerntet, könnte weniger produziert werden. Ihr würdet aber mehr dafür bekommen finanziell. Oder habt ihr euch das mal ausgerechnet? Würde sich das möglicherweise lohnen?
Für uns hat sich eigentlich die Frage noch nicht so richtig gestellt. Also wir haben uns mit dem Thema noch nicht so richtig befasst, weil es eben auf unserem Standort hier nicht so gut funktioniert oder nicht so gut passt.
Das Tierwohl ist auch gestiegen in den vergangenen Jahren, auch bei der konventionellen Landwirtschaft. Hat sich da was getan?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel jetzt auch bei den Schweinen, da gibt es ja die Initiative Tierwohl. Da machen wir mit. Und
wie wirkt sich das aus für die Schweine?
Ja, wir haben die großen Fenster in dem Stall, also viel Tageslicht, gewisse Liegezonen und Stroh und Heuraufen, also wo immer Stroh zur Verfügung ist.
Mhm. Und mehr Platz pro Tier im Stall, genau, was man sonst halt auch nicht hat. Genau.
Und da geht ihr mit einem guten Gefühl in den Stall und sagt, ja, da stehe ich hinter, das ist vertretbar.
Ja.
Nochmal auf diese Subventionen zurückzukommen. Große Höfe profitieren ja am meisten von den Subventionen. Zählt euer Hof dazu?
Das ist eine schwierige Frage. Klar ist das ja ein bisschen flächenabhängig. Also wenn man mehr Fläche hat, hat man auch mehr, bekommt man auch mehr Subventionen. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was für welche. Also es gibt ja viele verschiedene Programme, wo man mitmachen kann. Halmflächen oder Bergbauernprogramm. Also das kann man so pauschal ja jetzt gar nicht sagen. Ich sag mal, ein kleinerer Landwirt hat ja auch weniger Einkommen und weniger Ausgaben wie ein großer Landwirt.
Einen anderen Umsatz.
Ja, jetzt sind wir im Winter. Könnt ihr da mal die Beine hochlegen oder wie läuft so ein Tag ab? Vielleicht kannst du das mal schildern, Tim.
Ich kann mich noch an die Kindheit erinnern, da war immer irgendwie Winter, das war alles eingeschneit und es war alles kalt draußen und da war es wirklich ein bisschen ruhiger, aber inzwischen haben wir jeden Tag Vollprogramm. Ich sag mal, die Tiere brauchen jeden Tag ihr Futter, ihr neues Einstreu, müssen jeden Tag kontrolliert werden. Und klar, im Winter hat man natürlich auch Zeit für Maschinenpflege, für Betriebspflege, ist ja immer irgendwas an so großen Gebäuden. Ja, das machen wir halt alles im Winter, wenn wir im Sommer keine Zeit dafür haben.
Aber es ist insgesamt etwas entspannter?
Ja, also klar ist es schon entspannter. Ne? Im Sommer gibt es ja viele Stunden, 16, 18, 20 Stunden am Tag in der Ernte mal. Und jetzt haben wir schon geregelte Zeiten.
Und wird es dann auch manchmal richtig spannend und richtig stressig? Also ich erinnere mich daran, in meiner Kindheit, wenn dann Ernte war und die Strohwagen kamen an und mussten abgeladen werden, da war immer richtig Adrenalin, auch bei meiner Mutter zum Beispiel zu spüren. Und alle mussten auf dem Feld versorgt werden mit Essen und Getränken. Genau, die ganze Familie hat damit angepackt, Nachbarn kamen zum Helfen. Alle waren ganz aufgeregt. Ist das hier auch so in der Erntezeit?
Ja, das ist ja auch so, dass ja, abends überlegt man dann, wie schafft man den nächsten Tag, weil so viel ansteht, wie soll das alles gehen? Aber klar ist das auch irgendwie cool, wenn dann alle an einem Strang ziehen, sag ich mal, und dann abends alles geschafft ist, man auf Terrasse sitzt und Würstchen gegrillt wird, Flasche Bier getrunken wird, alles ist erledigt. Und das ist schon immer ein gutes Gefühl.
Und gibt's dann auch ein Erntefest am Ende, oder?
Ja, wir machen am Ende immer ein Erntefest mit unseren Mitarbeitern und alle, die bei der Ernte so geholfen haben.
Und das hilft dann gegen Burnout. Die Gefahr bestand noch nicht bei euch, dass ihr aus Überlastung dann arbeitsunfähig geworden seid.
Nein.
Das hilft ja dann vielleicht auch, dass man ja im Bruder einen Partner hat. Ist es so, dass ja dann die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt wird, dass es vielleicht auch ein bisschen erleichternd ist?
Also ich glaube schon, dass es ein bisschen ein Luxus ist, den wir jetzt haben, weil wir den Betrieb eben zusammen machen wollen. Zum Beispiel kann ich mich beruhigt darauf verlassen, dass er sich auf den Feldern um das Futter für meine Kühe kümmert. Und er kann aber beruhigt auch während den Stallzeiten auf dem Feld bleiben und ich kümmere mich um die Kühe. Wenn man jetzt alleine da steht, dann hat man diese Sicherheiten nicht. Dann muss man irgendwie alles alleine gestellt kriegen.
Ja, ja. Und das Einkommen reicht aber, um im Prinzip sind es ja mehrere Familien hier zu ernähren. Oder musstet ihr dadurch erweitern und wachsen?
Na, ich sag mal, wir haben dadurch ja schon den Schweinestall gebaut, wie ich von der Technikerschule gekommen bin, um halt mehrere Standbeine zu haben, ein bisschen Sicherheiten zu haben. Und ja, das mit diesen Lohnarbeiten ist dann auch immer mehr geworden und dadurch kommen wir eigentlich sehr gut klar und haben auch immer Arbeit satt.
Ja, ihr habt Arbeit satt. Müsst ihr künftig weiter wachsen, um am Markt bestehen zu können? Welche Erwartungen habt ihr für die Zukunft?
Also ich glaube, weiterentwickeln muss man sich ja irgendwie immer, weil wenn man nichts tut, dann wird irgendwann, dann gibt es einen Investitionsstau und dann wird irgendwann die Lücke so groß. Vor allem, ich sag mal, wer weiß, vielleicht wollen unsere Kinder das auch mal weitermachen. Dann will man denen ja auch nicht einen alten Hof hinstellen, den wir jetzt runtergewirtschaftet haben, sondern der sich ja über die Jahre weiterentwickelt hat, der zukunftsfähig auch ist. Deswegen muss man sich, denke ich, immer irgendwie weiterentwickeln und modernisieren.
Und wie ist das Verständnis in der Nachbarschaft hier in Rehnecke, wenn, ja, wenn ein neuer Stall gebaut wird oder wenn die Gülle ausgefahren wird?
Also eigentlich finde ich das Verständnis hier sehr gut, eben weil es halt auch noch so viele Haupterwerbsbetriebe hier in Rehnecke gibt. Also hier ist noch viel Landwirtschaft. Man muss wahrscheinlich einfach immer gegenseitig aufeinander achten. Ne? Es muss ja auch nicht sein, dass samstagnachmittags noch bei irgendwie am Dorf noch Gülle gefahren wird oder so. Da kann man ja schon drauf achten. Man kann ja gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und dann denke ich, ist das ein guter Mittelweg und dann kann es funktionieren. Und so spüren wir das eigentlich auch, dass es funktioniert.
Tim, vielleicht nochmal so ein abschließendes Wort. Was stellst du dir vor, wie wird es in 30 Jahren sein, wenn deine Tochter erwachsen ist? Wie wird es dann hier aussehen auf dem Hof?
Ja, wir hoffen, dass wir dann immer noch Landwirtschaft machen. Ja, wir beiden träumen eigentlich von so einem neuen Kuhstall, dass wir das dann in 30 Jahren gemacht haben. Ja, und zwecks meiner Tochter kann ich natürlich nichts sagen. Also klar, wenn sie mal Landwirtin werden will oder irgendwas in dieser Branche machen möchte, kann sie das natürlich gerne tun. Aber ja, aufzwingen kann man das ja keinem.
Das muss von innen herauskommen.
Genau.
Ein neuer Kuhstall, sagst du. Wie alt ist euer Kuhstall?
Irgendwo knapp 30 Jahre ist der schon.
Und was hätte der neue zu bieten?
Mehr Luft, mehr Tierwohl. Also wir haben jetzt schon auch sehr guten Stall, aber jetzt sind wir hier von dem Platz her sehr beengt. Müssten jetzt mal was Neues machen. Die Roboter sind inzwischen schon alt. Wir merken seit 2008 mit den Robotern. Die müssten dann auch mal erneuert werden.
Also hauptsächlich geht es ja eigentlich immer darum, um das Tierwohl weiter zu steigern, weil also wir finden, Tierwohl ist eine sehr, sehr wichtige Sache und das ist auch keine Frage, ob sich sowas lohnt, so eine Investition in Tierwohl zu tun, weil für uns lohnt sich das immer, das kommt immer wieder zurück. Also sei es dann auch halt einfach, wenn es den Tieren besser geht, gesundheitliche Faktoren, also wenn sie gesünder bleiben, älter werden oder sogar auch mehr Leistung zeigen, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der sich da widerspiegelt. Also Tierwohl ist eigentlich gar keine Frage, sage ich mal.
Da müssen aber auch die Verbraucher mitmachen.
Bei dem Tierwohl.
Ja, ja, richtig. Und die Preise zahlen.
Richtig, das ist leider auch so, ja.
Das wird ja immer wieder betont, dass die Verbraucher doch bitte drauf gucken sollen, wo kommen die Produkte her und dann vielleicht ein paar Cent für die Lebensmittel doch mehr ausgeben, auch wenn es schon teurer geworden ist. Aber damit vielleicht die heimische Landwirtschaft und das Wohl der Tiere unterstützen.
Ganz genau, richtig, ja.
Okay, ja, das wäre
richtig. Dass man vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung für die Lebensmittel übrig hat und sich nicht lieber, ich sage jetzt einfach mal, irgendein Statussymbol kauft, was man aber nicht unbedingt braucht, was jetzt halt wirklich nur ein Statussymbol ist, sondern einfach, dass man ja den Fokus ein bisschen anders legt.
Zeigt ihr den Hof auch Menschen aus der Region oder Kindern, Schulklassen?
Ja, also wir sind hier am Diemelsee, ist ja immer relativ viel Tourismus und hier führt auch ein Wander- und Radweg her und im Sommer ganz, jetzt im Winter ist es natürlich ruhiger mit den Wanderern, aber im Sommer ganz oft Leute, die hier vorbeikommen und dann mal ins Stall gehen und mal gucken und dann kommt man immer ins Gespräch und da zeigt man nochmal den Melkroboter. Genau, ansonsten kommen auch schon mal Schulklassen von Adolf von der Schule hier hochgewandert. Das passt immer ganz gut für die. Und dann machen wir ja auch so ein kleines Programm auf dem Tag, auf dem Hof an dem Tag. Das machen wir schon. Das finden wir auch wichtig, Öffentlichkeitsarbeit, weil die Leute haben ja einfach nicht mehr so die Verbindung zu der Landwirtschaft, weil hier in Rehninge gibt es zwar noch viel Landwirtschaft, aber in anderen Dörfern gar nicht mehr. Und woher soll der Verbraucher wissen, wo es herkommt und wie es produziert wird, wenn sie es nicht sehen? Und ich finde immer, wenn man selber mal auf den Hof geht und sich das wirklich anschaut, ist es wertvoller, wie sich medial zu informieren.
Okay, also wer möchte, kann gerne vorbeikommen und sich den Bauernhof angucken von Tim und Steffen Bornemann in Diemelsee-Rehnecke. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Gerne auch per Mail an lokalredaktion@wlz-online.de. Tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.